Begehrende Körper. Intimität und Sexualität in Darstellungen von Disability im Comic. Für meinen Einstieg zeige ich ein Panel aus A. Andrews Comic A Quick and Easy Guide to Sex and Disability von 2020. Darin sagt Andrews Avatar gleich zu Anfang des Comics, Zitat Anfang, Disabled people have sex, Ausrufezeichen, Zitat Ende. Von Andrews überspitzt zu einer Art Offenbarung weist dieser Ausruf darauf hin, wie sehr das Sexualleben von Menschen mit Behinderung in der öffentlichen Wahrnehmung ausgeklammert wird. In meinem Vortrag untersuche ich, wie die Comics Building Stories von Chris Ware, Trubel mit Ted von Emily Glisson und Der Unfall von Michael Ross Begehren, sexuelle Aufklärung, Intimität und Partnerschaft verhandeln. Alle Comics lassen sich auf alle vorgenannten Begriffe untersuchen. Aus Zeitgründen habe ich mich auf jeweils einen Begriff pro Comic beschränkt, der dabei besonders hervortritt. Begehren. In Chris Ware's Building Stories von 2012 folgen wir unter anderem und größtenteils einer namenlosen Protagonistin, deren linkes Bein unterhalb des Knies amputiert wurde, nach einem Unfall als Kind, durch große Abschnitte ihres Lebens in Chicago, angefangen in ihren 20ern als Malereistudentin an der Kunsthochschule. In Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend erfahren wir vom ersten Erkunden ihres Körpers, von Masturbation, Anfang und Ende ihrer ersten Beziehung, einer ungeplanten Schwangerschaft und Abtreibung. Später wird sie Mutter einer Tochter und ist verheiratet. Es gibt also viel Stoff für die Analyse von Sexualität und Intimität in Building Stories, doch beschränke ich mich in diesem Vortrag auf einen Moment, in dem das Begehren untersucht werden soll und an dem deutlich wird, inwiefern verschiedene Ungleichheitsachsen überlappen und sich gegenseitig bedingen. Nach ihrem Abschluss an der Kunsthochschule fängt die Protagonistin an, als Nanny auf den 9-jährigen Jeffrey aufzupassen, Sohn einer reichen Familie, und zieht auch in das Haus der Familie ein. Lange ist das Arbeitsverhältnis harmonisch. Sie versteht sich gut mit der Mutter, der Vater ist kaum zu Hause und ihr Verhältnis zu Jeffrey ist eng. Nach einiger Zeit findet sie im Zimmer Jeffreys Zeichnungen eines nackten Frauenkörpers. Als sie durch die Zeichnungen blättert, realisiert sie, dass es sich um ihren Körper handelt. Zuvor hatte sie beim Rangeln bemerkt, dass Jeffreys Penis irrigiert war, was sie zunächst verstörte, sie aber schließlich abtut als körperliche Reaktion, die Jeffrey noch gar nicht verstehen konnte. Eines Tages ist sie allein zu Hause, als der Vater nach Hause kommt und sie fragt, ob sie ein Glas Wein möchte. Nachdem sie in den Wochen zuvor das Gefühl hatte, zwischen ihnen sei eine sexuelle Spannung und eine Affäre in Betracht gezogen hatte, denkt sie, dass dies der Moment sein könnte, in dem er seine Gefühle offenbart. Doch stattdessen wird sie überraschend entlassen. Der Vater schiebt zunächst als Grund vor, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau nicht gut laufe. Doch schließlich sagt er, Zitat Anfang, »Look, I don't know how much you need to know, but Jeffrey has become very attached to you. Jeff's had this problem in the past. He just gets, well, too attached to the affairs, and my wife can't deal with it, to be frank. We just hope that in your case, you know, he might not get so attached.« Zitat Ende. Was er damit meint, ist, dass er und seine Frau dachten, dass die Protagonistin aufgrund ihrer Behinderung kein sexuelles Potenzial hat, das Jeffrey ansprechen könnte. Das runde Panel, das darauf folgt, legt den Fokus auf sie und ihre Körperhaltung, die Arme verschränkt und der Kopf weggedreht. Wir sehen sie aus seinem Blick, ihre Reaktion auf ihn, während das runde Panel im Gatter hängt, randlos, zeitlos, aus der Sequenz gerissen. Das lässt den Blick auf ihr verweilen, verleiht der Reaktion aber auch etwas diese Seite Übergreifendes und Permanentes. Es erfolgt auch eine visuelle Trennung ihres Oberkörpers, der so als able-bodied gelesen wird, von ihrem Unterkörper im nächsten Panel. Dieses nächste Panel nimmt weder seine noch ihre Perspektive ein. Doch könnte die Protagonistin aus dem runden Panel fast schon auf ihren Unterkörper schauen, der in diesem Panel dargestellt wird, durch die Diskriminierung des Vaters dazu genötigt, sich mit ihrer Behinderung auseinanderzusetzen. Wir sehen sie auf einem Barhocker sitzend, das linke Bein mit einer Prothese, die nicht einem Bein nachmodelliert ist, wie sie es sonst trägt. Ihre Behinderung ist also unmittelbar erkenntlich. Einen Moment zuvor denkt sie, Zitat Anfang, "And while we talked, my mind still swam with the thought of possibly sleeping with him." Zitat Ende. Ihr Begehren kann als Wunsch gelesen werden, Zugang zu hegemonialen Machtstrukturen zu erlangen, der aber ultimativ verweigert wird. Sie ist in diesem Moment mehreren Formen der Diskriminierung ausgesetzt. Sexismus, Ableismus, Klassismus. Die Protagonistin, deren Einkommen und Unterkunft von ihrem Arbeitsverhältnis mit dem Vater abhängen, wird von ihm gleichzeitig asexualisiert und so als Frau entwertet, als auch für ihren weiblich gelesenen Körper bestraft, weil ein Mann bzw. ein Junge sein eigenes Begehren nicht im Griff hat. Nicht in diesem Zusammenhang, aber dennoch passend, ist einer ihrer Gedanken an anderer Stelle. Zitat Anfang: "But there's something about being a woman that makes you feel like you're always the one at fault, even if, really, you're not." Zitat Ende. Sexuelle Aufklärung. Ted, Drôle de Coco von Emily Glisson, ist 2018 in Frankreich erschienen. 2020 folgte die deutsche Übersetzung unter dem Titel Trubel mit Ted, mit der ich gearbeitet habe. Die Hauptfigur Ted ist 26 Jahre alt, mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert, lebt alleine in Paris und arbeitet als Bibliothekar. Er ist eine fiktionale Figur, basiert aber auf dem Bruder Glissons, der ebenfalls Asperger-Autist ist. Teds Alltag wird von strikten, selbstgesetzten Regeln und Routinen strukturiert. Diese Routine wird jedoch je durchbrochen, als die U-Bahn-Linie 4, mit der er zur Arbeit fährt, für unbestimmte Zeit unterbrochen wird. Teds Umwelt wird der Leserin so präsentiert, wie er sie wahrnimmt. Zu laut, zu bunt, chaotisch, überfordernd. Dazu nutzt Glisson flächige, grelle, knallige Farben, Panelrahmen, die häufig verschwinden. Menschen, die für Ted keine größere emotionale Rolle spielen, werden nur als Strichmännchen und Weibchen gezeichnet. Auch sonst gibt es wenig visuelle Details. Wir sehen also die Welt durch die Wahrnehmung Teds. Zugleich blicken wir immer auch auf ihn, auf seinen großen, ungelenken Körper, der mit seinen hochgezogenen Schultern und den ständig rennenden Beinen seine Überwältigung durch die permanente Reizüberflutung externalisiert. Er hetzt von Panel zu Panel und dabei scheint es, als würde sein Körper oft nicht ganz hineinpassen. So wird visuell manifestiert, dass Behinderung immer auch eine Konsequenz der vorherrschend ableistischen Raum- und Werteordnung ist. Ebenso im Widerspruch stehen Teds körperliche Reife und seine mangelnde Aufklärung. Dies wird deutlich in einer Nachtsequenz, die sich über eine Seite zieht. Zu sehen ist Ted, sein Bett und dahinter ein Fenster, in dem der Mond steht. Diese Konstellation wird über die Seite immer wieder reproduziert, das Bett stets in gleicher Position, Ted jedoch in ständig wechselnder auf dem ihm zu kleinen Bett. Die Bewegung des Mondes im Fenster gibt Aufschluss über die Zeitspanne. Ted wälzt sich durch den Großteil der Nacht. Als er schließlich einschläft, wacht er kurz darauf auf und schaut mit Schrecken auf seinen irrigierten Penis. Aus der Fassung gebracht, stupst er forschend dagegen und stellt fest, dass der Penis standhaft bleibt. Abermals versucht er, ihn runterzudrücken. Ratlos, mit wackelndem, noch steifen Penis steht Ted im Raum, der Hintergrund nun weiß. Seine Unbeholfenheit ist begründet in tiefem Unbehagen, in Anbetracht dieser für ihn unerklärlichen Anomalie. Die mangelnde Aufklärung hat noch weitere Konsequenzen. Als er versehentlich in einem Sexshop landet, um einem Mann sein verlorenes Portemonnaie wiederzugeben, nimmt eine Sexarbeiterin sich seiner an. Ted ist nicht in der Lage, die Situation richtig einzuordnen. Zitat Anfang: "Ah, vermutlich baggert man zurzeit so Leute an. Ein Missverständnis." Zitat Ende. Dass die Sexarbeiterin ihrem Job nachgeht und es sich um ein Geschäft handelt, ist ihm nicht klar. Auch der Blick auf ihre Genitalien stimmt nicht mit Teds Informationsstand überein. Zitat Anfang: "Sie ist ziemlich stark behaart zwischen den Beinen. In den Anatomiebüchern im zweiten Stock sieht das anders aus." Zitat Ende. Sowohl für Ted sprengt die Situation seinen Wissenshorizont, als auch für die Sexarbeiterin, die nicht merkt oder ignoriert, dass Ted sich nicht in heteronormative Gefüge einordnen lässt. Dass er nicht auf ihre Arbeit reagiert, wie sie das von Männern sonst gewohnt ist, lässt sie folgern, Zitat Anfang: "Du bist doch gay, oder?" Zitat Ende. In ihrer Ignoranz wird sie übergriffig, fängt an, Ted erst mit der Hand, dann oral zu befriedigen offenkundig, ohne dass er versteht, was sie macht. Seine erste Reaktion, als sie seinen Penis anfasst, Zitat Anfang, das ist unanständig, Ausrufezeichen, Zitat Ende, ignoriert sie. Auf die Frage der Sexarbeiterin, ob er kein Interesse an Sex habe, antwortet er, Zitat Anfang, ah nein, ich habe noch niemanden gefunden, mit dem ich Kinder haben möchte, also, Zitat Ende. Demnach steht für ihn Sex ausschließlich in Verbindung mit Fortpflanzung, ein rein biologischer und evolutionärer Akt. Dass Sex auch der Lustbefriedigung dient, ist Ted bis dahin unbekannt. Sein Empfinden während des Oralsex und seinem wohl ersten Orgasmus wird in einer Abfolge seiner Mimik dargestellt, was unüblich ist, da sonst in diesem Comic seine Mimik meist nur aus Augen besteht oder manchmal auch komplett leer bleibt. Die Sexarbeiterin muss ihm erklären, was er gefühlt hat. Er denkt, Zitat Anfang, ein Orgasmus. Unglaublich, ein mir völlig unbekanntes Thema, Zitat Ende. In dieser Szene wird aufgezeigt, dass Menschen mit Behinderung einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sexuelle Gewalt und Missbrauch zu erfahren. Insbesondere die Frage nach Consent ist hier ein Thema, da, wie wir am Beispiel Ted sehen, oft Unvermögen herrscht, eigene Grenzen zu artikulieren und durchzusetzen oder diese ignoriert werden. Intimität und Partnerschaft. In dem Comic Der Unfall von Michael Ross, 2018 erschienen, hat der Comic-Künstler ein fiktionalisiertes Porträt des real existierenden Dorfs Neu-Eckerode gezeichnet, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben und arbeiten und welches den Künstler zum 150. Jahrestag dazu eingeladen und beauftragt hatte. 2 Jahre lang verbrachte Ross immer wieder Zeit in dem niedersächsischen Dorf und entwickelte aus seinen Beobachtungen und den Gesprächen mit den BewohnerInnen die Figuren und die Geschichte für Der Unfall. Erzählt ist der Comic aus der Perspektive von Noel, der in Berlin mit seiner Mutter lebt, die er nur Mumsi nennt. Die Erzählung setzt an Noels Geburtstag ein und endet auch an seinem Geburtstag im darauffolgenden Jahr. Trotzdem erfährt man nie, wie alt Noel ist und auch nicht, welche Diagnose er hat. Als seine Mutter einen Schlaganfall erleidet und als Folge im Koma liegt, wird Noel in Neu-Eckerode untergebracht. Zunächst misstrauisch, findet er dort schnell Anschluss und fühlt sich wohl. Auch wenn er vermutlich kein Teenager mehr ist, kann der Unfall als eine Art Coming-of-Age-Geschichte gelesen werden, in der Noel sich gezwungenermaßen von seiner Mutter emanzipiert und erste Erfahrungen macht mit Freundschaft, Liebe und Eifersucht. Bilder und Geschichten, die in unserer Kultur zirkulieren, prägen maßgeblich Vorstellungen von Liebe, Intimität und Sex. Auch Noel kann sich dieser Wirkmacht nicht entziehen. Das allererste Panel des gesamten Comics zeigt eine Reihe von Barbies oder Puppen, verpackt im Supermarktregal. Im Fokus der Zeichnung sind ein Prinz und eine Prinzessin. In den nächsten beiden Panels sehen wir Noel, wie er vor dem Regal steht und staunt. Woher seine Faszination mit den Figuren kommt, wird nicht erklärt. Der Prinz und die Prinzessin, sie sind Urbilder für männlich und weiblich gelesene Eigenschaften und für romantische Liebe. Nachdem Noels Mutter ins Krankenhaus gebracht wird, sagt eine Krankenschwester dem dort wartenden Noel, dass er ganz besondere Hände habe, weil seine Zeige- und Mittelfinger gleich lang seien. Zitat Anfang: Da, wo ich herkomme, ist das ein Zeichen dafür, dass man aus einer Königsfamilie stammt. Das bedeutet, dass du ein Prinz bist, junger Mann. Zitat Ende. Noel stellt sich daraufhin in der Kleidung des Prinzen aus dem ersten Panel vor. Während er auf der Textebene kaum erzählen kann, wie die nächsten Tage verlaufen sind und wie es ihm ging, zeigt die Bildebene, wie er das Narrativ des Prinzen nutzt, um eine kohärente Erzählung aus den traumatischen Ereignissen zu machen. In Neu-Eckerode trifft Noel Penelope, die ihm zugewandt und warmherzig ist und in die er sich verliebt, auch wenn er das Gefühl als solches nicht benennen kann. Zu Karneval erblickt er sie in einem Prinzessinnenkostüm, wonach er überzeugt davon ist, dass sie sich auch in ihn verlieben wird und alles daran setzt, sie zu treffen. In dem Kapitel »Die Liebe« bittet Noel daher den Sozialarbeiter Robert um die Nummer von Penelope. Er versucht, seine Gefühle zu beschreiben. Zitat Anfang: »Na, die Aal-Ektrik eben. Wenn ein Mann, also eine Frau, also wenn man unbedingt will, wenn man muss, wenn alles so viel, verstehst du, Robert?« Zitat Ende. Robert stellt fest, dass Noel verliebt ist, was Noel nicht sagt. Ihm fehlt das Vokabular, um zu beschreiben, was er fühlt. Sein Mitbewohner Valentin denkt, verliebt sein heiße, Zitat Anfang, da geht man doch zu einer Nackten hin, die, mit der wird man dann sehr intim und sie legt einen in das Bett rein und dann, Zitat Ende, es wird deutlich, dass, ebenso wie Ted, beide jungen Männer nicht aufgeklärt sind, weder über Sex noch über Gefühle und Beziehung. Ein Mitbewohner gibt Noel und Valentin eine Porno-DVD zur Aufklärung. Wie unbedarft die beiden sind, wird deutlich, als sie prompt die DVD im Gemeinschaftsraum einlegen. Ein Schamgefühl haben sie nicht, die gesellschaftlichen Konventionen sind ihnen unbekannt. Angezogen von den Geräuschen kommt Mitbewohnerin Bienchen noch dazu und sie, Valentin und Noel gucken sich Nachtschwester Beatrix an, während Sozialarbeiter Robert überfordert ist von der Situation und nicht weiß, wie er reagieren soll. Es wird auch nicht gezeigt, wie oder ob er sie löst. Noel geht weg, nun mit der Idee, dass sich Verlieben automatisch Sex haben mit sich zieht. Ebenso wie beim Prinzen formt sich Noels Verständnis von Liebe, Partnerschaft und Sex über Medien und Produkte, die ihn nicht dazu bemitteln, seine eigenen Gefühle adäquat zu verstehen und einzuordnen. Der Mangel an systematischer Aufklärung, die barrierefrei präsentiert wird, sowie an der Förderung zur sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ist ein strukturelles Problem, das ein einzelner Sozialarbeiter wie Robert nicht lösen kann oder sollte. Ich hätte gerne als vierten Comic noch Daniela Schreiters Schattenspringer gezeigt, um auf den Punkt Selbstermächtigung einzugehen, doch hätte das zeitlich nicht mehr gepasst.